Wie soll es weitergehen? Das ist vielleicht die drängendste Frage in dieser Corona-Zeit, in der so ziemlich alles durcheinander geraten ist. Wie soll es weitergehen mit den Impfungen und den Einschränkungen, mit den Intensivstationen und dem Pflegepersonal, mit der Wirtschaft, den Finanzen und den Arbeitslosen, mit den Schulen, den Kitas und den Kindern? Wie soll es weitergehen mit unserer Gemeinde und mit unserer persönlichen Lebensplanung? Das ist eine spannende Frage. Wir sind nicht die Ersten, die sie stellen. Auch die Jünger des Johannes haben sie schon gestellt. Ich lese Johannes 3, die Verse 22 bis 30. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das judäische Land hinaus. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte, in Änon nahe bei Salim, weil es dort viel Wasser gab. Und die Leute kamen und ließen sich taufen. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigung. Und sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordan, über den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft, und alle laufen zu ihm. Johannes entgegnete: Keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich von Herzen über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Jener muss größer werden, ich aber geringer. Erfülltes Leben habe ich diese Predigt überschrieben. Ich setze damit die Predigtreihe über das Johannesevangelium fort. Johannes der Täufer hat eine erfolgreiche Bewegung ins Leben gerufen. Als vollmächtiger Prediger war er weithin bekannt. Er kündigte den versprochenen Retter an und er rief zur Umkehr. 400 Jahre lang hatte Israel auf diesen Moment gewartet. Und jetzt scheint es soweit zu sein, endlich bricht eine neue Zeit an und jeder will dabei sein. Hunderte, Tausende strömen zu Johannes an den Jordan, Menschen, die längst zu Gottes Volk gehörten, Menschen, denen die Verheißungen Gottes galten. Diese Menschen kehren um, bekennen ihre Sünden und lassen sich von Johannes taufen als Zeichen ihrer Buße. Kein Jude hatte sich jemals vorher taufen lassen. Das war etwas für die Heiden, die zum Judentum übertreten wollten. Aber jetzt kommen sie in Scharen, Menschen mit Hunger nach erfülltem Leben, mit einer Sehnsucht nach Frieden und Freiheit. Freiheit von den verhassten Römern, die das Land beherrschten, und Hunger nach dem versprochenen Messias, für den sie den Weg frei machen wollen, in ihrem Herzen und in ihrem Leben. Vielleicht wollen wir das ja auch. Den Weg frei machen für Jesus. in unserem Herzen und in unserem Leben, indem wir neu zu ihm umkehren. Vielleicht ist das ja auch der Beginn einer neuen Bewegung. Geistliche Erweckungen wurden immer durch Bußbewegungen innerhalb der christlichen Gemeinden ausgelöst. Johannes der Täufer ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Änon, nahe bei Salim, könnte bei Sichem gelegen haben, also im Norden des Landes. Sein Wirkungsfeld dehnte sich immer weiter aus und seine Jünger sind stolz darauf, zu ihm und zu einer immer bedeutsamer werdenden Bewegung zu gehören. Doch dann kommt der Einbruch. Der Begeisterung der Jünger wird Sand ins Getriebe gestreut. Es läuft nicht mehr alles rund. Da kam es zum Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Es wird wohl ein Schriftgelehrter gewesen sein, der kritische Fragen stellte. Was ist das für eine Taufe, die ihr da praktiziert? Wozu soll sie gut sein? Im Gesetz ist davon nichts zu lesen. Was maßt ihr euch also an? In welcher Vollmacht seid ihr überhaupt unterwegs? Die wachsende Kritik ist das eine. Viel schlimmer ist aber, dass dieser Jesus, den Johannes im Jordan getauft hat, immer mehr Zulauf bekommt und sich zu einem ernsthaften Konkurrenten entwickelt. Damit verliert die eigene Bewegung an Bedeutung. Immer mehr Johannes-Jünger springen ab und rennen diesem neuen Messias hinterher. Und die Zurückgebliebenen beklagen sich bei Johannes. Rabbi, der bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft. Und alle laufen ihm zu. Wie soll es jetzt mit uns weitergehen? Nach Johannes 4, Vers 2 taufte Jesus übrigens nicht selbst, sondern seine Jünger. Sie tauften wie Johannes zur Buße, zur Umkehr, zum Weg frei machen für Jesus. Das ist noch nicht die neutestamentliche Taufe, wie wir sie kennen und praktizieren. Die gibt es erst nach Ostern. Denn diese Taufe gründet in Tod und Auferstehung Jesu. Trotzdem kommen alle zu Jesus. Das ist hart für die Johannesjünger. Und es muss erst recht hart sein für Johannes, denn diese Entwicklung stellt ihn existenziell in Frage. Plötzlich ist da einer, der hat den gleichen Job, aber ungleich mehr Erfolg. Ein ernsthafter Konkurrent. Da muss man sich doch wehren. Da muss man doch die Ellbogen rausfahren. Zumindest muss man sich neu positionieren. Johannes tut das nicht. Er lebt sozusagen eine ganzheitliche Diät. Sein Lebensraum ist die Wüste. Seine Nahrung besteht aus Heuschrecken und Honig. Als Kleidung genügt ihm grobes Sackleinen. Und was seinen eigenen Ruhm angeht, wehrt er ständig ab und verweist auf den, der nach ihm kommt und viel größer ist als er selbst. Johannes hat sich mit seinem ganzen Leben seinem Auftrag verschrieben. Er ist ein erfolgreicher Influencer. Viele folgen seinem Ruf zur Umkehr. Und selbst König Herodes hört ihm zu. Er erfährt Bestätigung, als Jesus sich von ihm taufen lässt. Und er freut sich riesig, als er sieht, dass Gottes Reich vor seinen Augen beginnt und sich ausbreitet. Trotzdem reagiert er nicht panisch, weil Jesus immer erfolgreicher wird, während seine eigene Bewegung an Bedeutung verliert. Johannes erlebt trotzdem eine tiefe Zufriedenheit und eine erfüllende Freude. Wie ist das zu erklären, habe ich mich gefragt. Keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist, sagt Johannes. Keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Dass Jesus so viele Menschen anzieht, ist ihm vom Himmel gegeben. Warum sollte er, Johannes, darauf neidisch sein? Was er selbst erlebt und erreicht, ist ihm ja auch vom Himmel gegeben. Johannes ist zufrieden mit seinem Leben, obwohl es manche Defizite und unerfüllte Wünsche enthält, ist es ein erfülltes Leben. Und ich habe 5 Gründe dafür in diesem Text entdeckt. Der erste Grund: Johannes kennt seinen Auftrag. Gott hat ihn in eine Aufgabe berufen und Johannes hat sie angenommen. Er ist ein Werkzeug in Gottes Hand. Er setzt seine Gaben ein für das Reich Gottes und dadurch bekommt das, was er tut, Ewigkeitsbedeutung. Und sein Leben bekommt einen Sinn und ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt, für das es sich sogar zu leiden lohnt. Johannes nimmt jede Menge Entbehrungen, Anstrengungen und Anfeindungen auf sich. Am Ende wird sein Leben sogar von Herodes gewaltsam beendet. Aber Johannes weiß, solange ich meinem Herrn treu bleibe, solange ich ihm diene und meinem Auftrag treu bleibe, komme ich nicht zu kurz. Das ist die tiefe Grundüberzeugung des Johannes. Er lebt konsequent nach Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder wie es die Gute Nachricht Bibel wiedergibt: Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Dann wird er euch schon erfülltes Leben schenken. Johannes hat ein erfülltes Leben, weil er seinen Auftrag kennt. Kennst du deinen Auftrag? Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Weißt du, wofür du lebst? Solltest du es nicht wissen, dann frag Gott und frag ihn so lange, bis er es dir sagt. Und ein zweites: Johannes kennt seine Kompetenz. Wenn Gott mich in einen Auftrag beruft, dann hat er mich auch dafür begabt. In dieser Gewissheit und in dieser Überzeugung tut der Täufer seinen Dienst. Und wir können heute im Rückblick sagen, Johannes, du hast einen guten Job gemacht. Vieles im Reich Gottes wird nicht getan, weil Menschen sagen, das kann ich nicht. Das sollen andere machen. Die sind kompetenter als ich. Die sind begabter als ich. Das klingt bescheiden, ist aber stolz. Ich will mich nicht riskieren und schon gar nicht blamieren. Und am Ende ist das sogar Sünde, weil ich nicht an mir zweifle, sondern an Gott, der mir den Auftrag gab. Als ich vor der Frage stand, ob ich Theologie studieren soll, habe ich sehr lange gezögert, weil ich mich nicht für kompetent hielt. In meiner damaligen Gemeinde gab es mindestens zwei Brüder, die ich für viel begabter hielt als mich selbst. Aber Gott hat mich berufen, nicht sie. Johannes hat ein erfülltes Leben, weil er seine Kompetenz kennt. Kennst du deine Kompetenz? Du wirst sie nur kennenlernen, wenn du tust, wozu Gott dich beauftragt. Und das Dritte, Johannes kennt seinen Wert. Er muss wachsen, sagt er von Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das meint er jetzt nicht körperlich. Das kann nur einer sagen, dessen Selbstwert nicht in seiner eigenen Leistung gründet oder im Vergleich mit anderen. Das kann nur sagen, wer weiß, ich bin wer und ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt, ganz egal, ob ich Erfolg habe oder nicht, ganz egal, was andere Menschen von mir halten. Gott sagt Ja zu mir und das allein zählt, auch dann, wenn andere erfolgreicher sind als ich. Ich hatte lange Zeit Probleme mit den Erfolgsgeschichten anderer Pastoren. Je mehr sie aus ihrer Gemeindearbeit erzählten, umso kleiner wurde ich. Ich hatte den Eindruck, bei mir gibt es nur Defizite. Und mein Selbstwertgefühl sauste in den Keller. Es ist fatal, wenn wir unseren Lebenswert an unsere Erfolge knüpfen. Was mich gerettet hat, war 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Für Gott ist es völlig egal, ob wir erfolgreich gelten oder nicht. Wir haben unseren Wert darin, dass er uns über alles liebt und dass er zu uns steht in Erfolg und Niederlage. Johannes hat ein erfülltes Leben, weil er seinen Wert kennt. Kennst du deinen Wert? Du erkennst ihn, wenn du auf den gekreuzigten Christus schaust. Du bist genauso viel wert wie Gottes einziger Sohn. Das Vierte, Johannes kennt seinen Platz. Er weiß, ich bin nicht der Bräutigam, ich bin nur der Trauzeuge. Der beste Freund des Bräutigams, der die Hochzeit vorbereitet und organisiert. Und jetzt, am Hochzeitstag, habe ich mein Ziel erreicht. Er hat unter den Gästen einen besonderen Platz. Aber er ist eben nur der Freund, nicht der Bräutigam. Und deshalb ist es gut und richtig, dass er wächst und ich abnehme. Um Johannes wird es still. Immer mehr kommen zu Jesus. Dieses Abnehmen wird noch viel ernster werden, wenn Johannes im Gefängnis verschwindet und sein Leben verliert. Aber das ist sein Platz. Das ist seine Berufung. Das ist sein Leben und das ist seine Erfüllung. Erfülltes Leben ist kein Leben, in dem sich alle Wünsche erfüllen. Ein erfülltes Leben ist das Leben, zu dem ich Ja sage. Johannes hat ein erfülltes Leben, weil er seinen Platz kennt. Kennst du deinen Platz? Hast du ihn schon eingenommen? Hast du schon Ja gesagt zu deinem Leben, so wie es ist, nicht so, wie du es gerne hättest? Und das Letzte, Johannes kennt seine Grenzen. Johannes kann predigen. Er kann werben, mahnen und warnen. Er kann Menschen zur Umkehr rufen und sie taufen. Retten kann er sie nicht. Muss er auch nicht. Er ist nicht der Messias, sondern sein Wegbereiter. Man muss seine Grenzen kennen, um sich nicht zu überfordern und um sich nicht zu überheben. Menschen, die ihre Grenzen nicht kennen, werden maßlos und unglaubwürdig, weil sie viel reden und nichts tun. Oder sie werden unglücklich, weil sie ständig hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Nur wer seine Grenzen kennt, kann seinen Lebensraum ausfüllen und erfülltes Leben haben. Ich habe mich lange für einen schlechten Pastor gehalten, weil ich nicht der klassische Hirte bin, weil ich nicht ständig nah bei meinen Schäfchen bin und dauernd weiß, wie es jedem Einzelnen geht. Das liegt mir einfach nicht. Und irgendwann habe ich akzeptiert, dass Gott mich mit meinen Grenzen berufen hat. Und seitdem lebe ich entspannt, meistens jedenfalls. Johannes hat ein erfülltes Leben, weil er seine Grenzen kennt. Kennst du deine Grenzen? Hast du sie akzeptiert? Das schränkt deine Bedeutsamkeit nicht ein, sondern bringt sie erst zur Entfaltung. Johannes kennt seinen Auftrag, seine Kompetenz, seinen Wert, seinen Platz und seine Grenzen. Und darum hat er ein erfülltes Leben. Die Frage seiner Jünger, wie soll es weitergehen, beunruhigt ihn nicht im Mindesten. Johannes weiß, ich bin in Gottes Hand. Heute und morgen, im Leben und im Sterben. Lernen wir von ihm, damit auch wir erfülltes Leben haben. Gott segne uns. Amen.